Wir wollen beten. Himmlischer Vater, an diesem Abend hältst du uns dein Wort, dein kostbares, lebensspendendes Wort vor Augen, wie ein Spiegel. Und Herr, ich bitte dich, dass wenn wir heute Abend den Gebrauch unserer Zunge, wenn wir heute Abend die Konflikte betrachten, in denen wir stehen, Herr, so bitte ich dich, dass wir nicht von hier gehen und uns im Spiegel betrachtet haben und dann alles beim Alten lassen. Herr, schenke uns an diesem Abend ein Herz, was nicht zweigeteilt ist, sondern was entschlossen ist, zu sagen, Herr, sprich zu mir, Herr, verändere mich durch deine Gnade. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass wir an diesem Abend den Triumphzug deiner Barmherzigkeit erleben, dass du an diesem Abend durch deine Gnade unsere Herzen veränderst, unser Leben veränderst, unser Reden veränderst, unser Zusammenleben in Familie, in Gemeinde. Herr, sprich zu uns. Das ist unser aufrichtiges Gebet im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Der Philosoph Xanthos lud einmal einige Freunde zu sich ein und trug dann seinem Knecht Aesop auf, dass er zum Markt gehen sollte und das Beste, was er dort finden könnte, kaufen soll und herrichten sollte. Und so machte dieser Aesop sich auf den Weg, er ging zum Markt und was kaufte er? Er kaufte Zunge. Er ging in die Küche und richtete jetzt 3, 4, 5 Gänge an mit wunderbaren Soßen und Zunge auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und als dann Xanthos hier mit seinen Freunden sich hinsetzte und aß, musste er sich über sich ergehen lassen, dass Gang nach Gang ihm nur Zunge aufgetischt wurde. Und der Böse, nach diesem Abend kommt er zu seinem Knecht und er fragt ihn, habe ich dir nicht aufgetragen, die besten Esswaren vom Markt zu holen? Und sein Knecht Aesop antwortet, habe ich dir nicht gehorcht? Gibt es denn etwas Besseres als die Zunge? Ist denn nicht die Zunge das Band der bürgerlichen Gesellschaft? Das Sprachrohr der Wahrheit und Vernunft? Das Instrument, mit dem wir loben und unsere Götter preisen? Und noch einmal trug Xanthos seinen Diener auf, dass er zum Markt ginge. Und diesmal sollte er nicht das Beste, was er dort finden konnte, kaufen, sondern das Schrecklichste. Und wir können uns vorstellen, was der Knecht tat. Er ging zum Markt und er kaufte Zunge. Und tischte jetzt Xanthos und seinen Freunden ein ganzes Menü mit Gang nach Gang, wo er nur Zunge servierte. Und wieder kam Xanthos erböst zu seinem Knecht und er sagte, was, schon wieder Zunge? Aber natürlich, sagte Aesop, die Zunge ist sehr offensichtlich das Schlimmste und Schrecklichste in der Welt. Es ist das Instrument allen Streits und aller Auseinandersetzungen. Sie ist der Grund für Gerichtsfälle und die Wurzel aller Spaltungen und Kriege. Sie ist das Organ aller Lügen, Blasphemie, Irrtümer und Verleumdungen. Und ich denke, wir können uns alle sehr gut mit dem identifizieren, was hier dieser Knecht Aesop versucht zu vermitteln. Wir alle, wenn wir unser eigenes Leben betrachten, sehen, wie wunderschön es ist, einem Menschen zu begegnen, der einem ein Kompliment macht und wie oftmals unser ganzer Tag sich verändert, nur durch ein einziges Kompliment, durch ein einziges freundliches Wort. Aber dann im Gegenteil, wie wir vielleicht gut gelaunt in den Tag hineingehen und einen Anruf bekommen, wie ich diese Woche am Dienstag schon überlegt hatte, soll ich diesen Anruf überhaupt annehmen? Und tatsächlich ist doch mit einem Satz, dem am anderen Ende des Telefons gelungen ist, mir den ganzen Tag zu verderben. Worte sind gewaltig. Es ist ein so kleines Instrument, ein so kleines Organ und doch hat es gewaltige Auswirkungen. Und wenn Jakobus jetzt an die Judenchristen in der Diaspora schreibt und wirklich sie auffordert, dass sie Täter des Wortes sind, dass sich der Triumphzug der Barmherzigkeit in ihrem Leben zeigt und ihr Leben verändert wird, dann spricht er einen Bereich an, an dem sich sehr gut messen lässt, wie es in meiner Beziehung zu Jesus steht, wie es mit dem neuen Leben, was Christus mir geschenkt hat, aussieht. Und das ist der Bereich der Zunge. Und so wollen wir heute Abend einmal diese Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 12, einen ziemlich langen Abschnitt betrachten auf diese Thematik des Gebrauchs der Zunge hin. Wir wollen die Konflikte betrachten, in denen wir stehen, und was dieser Text sehr deutlich machen wird für uns heute Abend, ist, dass unser Gebrauch der Zunge und unser Umgang, unser Verhalten in den Konflikten, in denen wir stehen, dass dies nicht nur zwischenmenschliche Probleme sind, nicht nur etwas Horizontales ist, wie wir unsere Zunge gebrauchen und wie wir mit unserem Nächsten umgehen, sondern dass es sehr wohl eine vertikale Herausforderung, ja ein vertikales Problem hinter den horizontalen Beziehungen steht. Letztendlich ist der Grund, warum ich meine Zunge gebrauche, wie ich sie gebrauche, und der Umgang mit meinem Nächsten in den Konflikten ist letztendlich eine vertikale Sache. Es ist etwas, was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun hat, genauso viel wie auch mit meiner Beziehung zu meinem Nächsten. Wir können es auch anders sagen, letztendlich dein und mein Problem mit der Zunge ist letztendlich ein Problem unseres Herzens. Die Probleme, die Konflikte, sie kommen tief aus unserem Herzen heraus, und das betrifft die Konflikte in der Familie, die Konflikte in der Gemeinde, die Konflikte am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft. Aber das ist die Botschaft des Evangeliums, die wir hier im Jakobusbrief entdecken. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns, dass durch Jesus Christus unser Leben verändert und erneuert wird und durch den Triumphzug der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes, wenn die in unserem Herzen waltet und unsere vertikale Beziehung zu Gott in Ordnung kommt, wo sie vielleicht im Argen liegt und sich das aufzeigt in unserem Gebrauch der Zunge, in so manchen Konflikten. Wenn diese Gnade in unser Leben hineinkommt, dann wird sie auch unseren Umgang mit unserem Nächsten und unseren Gebrauch der Zunge beeinflussen und bestimmen. Wir haben den ganzen Tag heute schon gesehen, dass Jakobus in diesem Brief uns herausfordert, mit einem ungeteilten Herzen die Weisheit Gottes in unserem Leben umzusetzen. Und das ist genau das, was wir jetzt auch weiter verfolgen, wenn wir den Gebrauch der Zunge betrachten. Und so habe ich heute Abend diesen Vortrag einmal in zwei Teile geteilt. Erst einmal von Kapitel 3, Vers 1 bis 12 sehen wir das ungeteilte Leben und die Züchtigung der Zunge. Und dann in dem Rest der Verse bis Kapitel 4, Vers 12 sehen wir das ungeteilte Leben und die Züchtigung, das Überwinden der Konflikte in unserem Leben. Beides hängt natürlich eng zusammen, aber so lassen Sie uns zuerst einmal auf die Züchtigung der Zunge zu sprechen kommen. Wie ich eben schon angedeutet habe, ist die Zunge eine Messlatte in unserem Leben, wie es wirklich geistlich um uns steht. Wenn wir uns die ersten zwei Verse hier betrachten, wo es heißt, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden, und wisset, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wir haben heute Morgen gesehen, das, was wir letztendlich, wozu wir berufen sind, was wir anstreben, ist die Vollkommenheit. Und wie weit wir in dieser Entwicklung in der Heiligung und zu dem Vollkommenwerden auf den Tag hin, wo Jesus Christus uns zu sich holt, eine Messlatte dafür ist der Gebrauch unserer Zunge. Und da sehen wir also die Züchtigung der Zunge, die Aussagekraft der Züchtigung der Zunge. Inwiefern dir und mir die Züchtigung unserer Zunge gelingt, zeigt etwas auf über unsere, wo wir wirklich geistig stehen. Und Jakobus bezieht sich hiermit ein. In Vers 1 und 2 redet er von wir und von uns. Jakobus, der hier ein Vorbild ist, Jakobus, der hier ein Ältester, ein Leiter ist, weiß und sagt, ich kann mich leicht disqualifizieren durch meinen falschen Gebrauch, durch meinen sündigen Gebrauch der Zunge. Wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Und so frage ich heute Abend einmal an jeden von uns ganz aufrichtig, wie würdest du dich selbst als Christ beurteilen? Würdest du über dich selbst sagen, dass du ein guter Christ bist? Wie können wir diese Frage beantworten? Im Englischen, ich habe ja lange Zeit in Amerika gelebt, für diejenigen, die das nicht wussten, die erfahren es jetzt, die meisten konnten sich das schon selbst denken, bei dem, wie ich Deutsch rede, haben wir das Sprichwort, I don't drink, smoke or chew and I don't run with those that do. Als eine Messlatte, wie es geistlich in meinem Leben aussieht. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich kau kein Kautabak und ich gebe mich auch nicht mit den Leuten ab, die es tun. Wenn es so einfach wäre, wirklich festzustellen, wo wir geistlich stehen. Tatsache ist, jeder von uns kann einmal wirklich feststellen, wie es mit der verwandelnden Gnade Gottes, dem neuen Leben in unserem eigenen Leben aussieht. Wenn wir bedenken, wie sieht mein Leben aus, wenn ich hinter verschlossener Tür bin? Wenn nur meine Ehefrau in meiner Gegenwart ist, was kommt in dem Moment aus meinem Mund raus? Sind es Worte der Güte, der Gnade, der Liebe? Oder sind es Worte des Hasses, des Zorns, des beißenden Sarkasmuses? Sind es Worte des Lästerns? Sind es Worte, in dem Neid und Stolz und Hochmut zum Ausdruck kommt? Wenn wir uns wirklich heute Abend fragen, wie weit bin ich in dieser Entwicklung, in diesem Reifeprozess, zu dem Jesus mich berufen hat, dann können wir das gut messen an dem, wie es in unserem eigenen, wie wir unsere eigene Zunge gebrauchen. Das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, von dem wir heute schon einiges gehört haben, zeigt sich genau darin, nämlich wie ich meine Zunge gebrauche. Und so macht Jakobus hier auch den rechten Gebrauch der Zunge zum Litmustest für die Ältesten, für die Leiter in der Gemeinde. Und auch das sollte eine klare Anwendung für uns sein, dass wir in unseren Gemeinden sehen, wie geht mein Gemeindeältester mit seinen eigenen Kindern um, mit seiner eigenen Frau? Wie geht er mit Konfliktsituationen um? Was kommt in dem Moment aus seinem Munde? Eine hohe Messlatte, die hier besonders für unsere Älteste, für unsere Pastoren, die in unserer Mitte dienen wollen und sollen, gesetzt wird. Aber wenn wir dann weiterlesen in Verse 3 bis 6, sehen wir nicht nur die Aussagekraft der Züchtigung der Zunge, sondern auch die Notwendigkeit der Züchtigung der Zunge. Die Notwendigkeit der Züchtigung der Zunge, denn ihr Schaden ist nicht zu unterschätzen. Wie wir auch schon eben in dieser kleinen Anekdote von dem Philosophen Xanthus und seinem Knecht Aesop gesehen haben. Da heißt es hier in Vers 3 bis 6, wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Zweites Beispiel, siehe, auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet doch großen Schaden an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Jakobus, der Weisheitslehrer, gebraucht durch das ganze Buch hindurch viele Bilder und so gebraucht er jetzt auch hier so manche Veranschaulichung, um uns die weitgreifenden und furchtbaren Auswirkungen der Zunge vor Augen zu halten. Zuerst einmal der Psalm beim Pferd. Teilweise wiegen Pferde vielleicht eine Tonne. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, dass hier ein Tier, was fast eine Tonne wiegt, mit einem einzigen kleinen Metallstab gelenkt wird. Oder stellen wir uns ein Schiff vor. Ich glaube, es sind einige Hamburger hier unter uns. Ich bin ein stolzer Hamburger. Habe es zwar noch nie gesehen, aber wir kriegen ja ab und zu mal Besuch von der Königin in Hamburg, wenn die Queen Mary oder die Queen Elizabeth das Riesenschiff QE2 nach Hamburg reinkommt, ist es eine große Sehenswürdigkeit. Dieses Schiff wiegt 70.000 Tonnen. Das Ruder dieses Schiffes wiegt gerade einmal 75 Tonnen. Das bedeutet also, dieses Riesenschiff wird von einem Ruder gesteuert, was gerade mal 0,107% des Gesamtgewichtes dieses Schiffs ausmacht. Und es ist dieses kleine Ruder, was dieses Riesenkoloss von Schiff durch so manche Stürme und über die weite See steuert. Unglaublich eigentlich. Oder stellen wir uns das Feuer vor. Vor einigen Jahren gab es ja diese riesen Waldbrände, wo 3 Wochen lang fast ganz Portugal gebrannt hat, 400.000 Hektar abgefackelt worden sind. Und was war der Ursprung? Es war eine Reinigungsmaschine, ein Spindelmäher, von dem ein klitzekleiner Funke abgesprungen ist, wo eine ganze Region abgefackelt wurde durch diese einen kleinen Funken. Es war ein Blitz in einem Trockengewitter, der einen ganzen Wald hier in Brand aufgehen hat lassen. Wir sehen einen klitzekleinen Funke und was für einen Riesenschaden das ausrichten kann. Und genau so sagt jetzt Jakobus, ist es auch mit der Zunge. Es ist ein so kleines Glied und doch kann es einen so Riesenschaden bewirken. Er kommt zu dem Schluss in Vers 6, auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Nichts richtet größeren Schaden an in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen als unsere Zunge. Nichts offenbart deutlicher, wie es wirklich in unserem Herzen aussieht. Nichts offenbart unseren Neid und unseren Stolz und die Lüge, die in unserem Mund ist und der Egoismus, der in unserem Herzen ist, mehr als die Zunge. Wir werden heute Abend sehen, dass der Gebrauch der Zunge letztendlich direkt aus der Hölle stammt. Warum sagt Jakobus das hier? Wir werden sehen, dass wir mit unserer Zunge und wie wir uns in Konflikten verhalten, entweder die Weisheit aus der Hölle nehmen oder die Weisheit aus dem Himmel. Die Weisheit aus der Hölle, wo wir in den Konflikten letztendlich niemand anderen nachahmen als Satan, der sich selbst zu Gott gemacht hat. Satan, der verklagt. Und genau mit diesem Verhalten gebrauchen wir auch unsere Zunge. Und deshalb kann Jakobus hier sagen, sie selbst ist von der Hölle entzündet. Aber demgegenüber stellt Jakobus hier die Weisheit, die von oben kommt. Was für eine Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie ich meine Zunge gebrauche, findet das seinen Ursprung in Hölle oder im Himmel? Aber Jakobus zeigt uns nicht nur die Aussagekraft der Züchtigung der Zunge und die Notwendigkeit der Züchtigung der Zunge, sondern drittens auch die Herausforderung der Züchtigung der Zunge. Denn es scheint und es ist fast so, dass die Zunge unmöglich ist zu bändigen. Und ich habe hier einfach in Klammern mal geschrieben, fast unmöglich ist zu bändigen. Jakobus spricht jetzt weiter in Vers 7, denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Was für eine verrückte Tatsache. Wir Menschen, wir können ein Tier nehmen, was uns sehr offensichtlich sehr viel schwerer ist als wir. Nehmen wir vielleicht ein Pferd und einen Elefanten, das Tier können wir züchtigen. Wir können Tiere züchtigen, die extrem gefährlich sind. Nehmen wir da einen Löwen oder eine Schlange. Wir können Tiere züchtigen, die in einer anderen Sphäre sich aufhalten als wir. Sagen wir mal einen Vogel, wie zum Beispiel einen Adler. Oder einen Wal, der sich im Wasser aufhält. Und es gelingt uns, diese Hürden zu überwinden und diese Tiere zu züchtigen. Aber unsere eigene Zunge zu züchtigen, unsere eigene Zunge im Zaum zu halten, das ist fast unmöglich. Und da stellt sich die Frage, was ist die Lösung? Es kann ganz bestimmt keine oberflächliche Lösung sein. Es bedarf einer Herzenserneuerung, es bedarf Gottes Weisheit und Gottes Wirken, die von oben kommt, um wirklich hier den Sieg zu haben. Der moderne Mensch will seine Konflikte lediglich horizontal angehen. Wir haben schlaue Ratschläge wie: Mach deine Erwartung sehr deutlich, hör gut zu und wiederhole, was du gehört hast. Wenn du Bedenken oder Einwände hast, dann drücke sie in Worte aus, die nicht verurteilend sind. Zähle bis 10, bevor du einen Zornausbruch wagst. Kommuniziere deine Gegenüber Respekt inmitten der Meinungsverschiedenheiten und achte auf deine Körpersprache. Das sind alles gute Tipps, aber am Ende des Tages werden die unsere Zunge nicht bändigen. Es geht alles schon in die Richtung der Weisheit, von der auch Jakobus hier redet. Aber es ist ein Zugang und ein Versuch, die Konflikte und den Gebrauch unserer Zunge zu bändigen, wo wir es lediglich horizontal angehen. Aber weil es ein vertikales Problem ist, muss die Lösung auch eine vertikale sein. Müssen wir die Lösung in unserer Beziehung zu Gott finden und nicht nur in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wir sind zu diesen Bibeltagen gekommen, weil wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Das ist unser Lippenbekenntnis, was ich glaube, wir alle, die wir heute Abend hier sind, gemeinsam haben. Und das bringt uns zu dem vierten Punkt, nämlich die Zwangsläufigkeit der Züchtigung der Zunge. Der sündige Gebrauch der Zunge ist inkompatibel mit dem, was wir ausüben, wenn wir in Konflikten stehen, und ist inkompatibel letztendlich mit dem neuen Leben, was Christus uns bereitet hat. Mit diesem neuen Leben, was wir für uns in Anspruch nehmen. Denn Jakobus spricht jetzt weiter in Vers 9. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluch. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Noch einmal, gebraucht Jakobus hier gewaltige Bilder als unser Weisheitslehrer. Er redet von der Quelle eines Flusses, die nicht gleichzeitig Salzwasser und Süßwasser hervorbringen kann. Er redet von Obstbäumen, die nur ganz bestimmte Früchte hervorbringen können. und vergleich das jetzt mit unserem Gebrauch der Zunge. Und damit kommt er letztendlich auf die Lebenserneuerung zu sprechen. Als das Wort der Wahrheit in dein Leben gekommen ist, hat es neues Leben bei dir geschafft. Und diesen neuen Leben entsprechend zu leben, das ist unsere Berufung, wie wir heute Morgen schon gesehen haben. Genauso wenig wie also Salz, eine Salzwasserquelle Süßwasser hervorbringen kann, so kann auch fortan mein erretteter Mund, mein wiedergeborener Mund, wenn ich das so sagen kann, nicht länger Hass, Fluch und Gemeinheiten hervorbringen. Genauso wenig wie ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen hervorbringen kann, so kann auch fortan unser Mund, der durch die Lebenserneuerung durch Jesus Christus erneuert wurde, nicht länger bitteren und schneidenden Sarkasmus und in Rücken fallende Lästerei und Lügen hervorbringen. Es ist inkompatibel. Und somit ist es nicht heute Abend eine Wahl, dass wir sagen können, ich gebe mir zwar Mühe, aber das ist einfach etwas, wo ich resigniere und ich sehe den Schaden meiner Zunge, aber es gibt nicht viel, was ich machen kann. Sondern wenn wir heute Abend sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, dann müssen wir hier an dieser Baustelle arbeiten. Sonst können wir nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir neues Leben in Christus haben. Der sündige Gebrauch der Zunge ist inkompatibel mit dem, was wir für uns in Anspruch nehmen. Jakobus fordert uns also auf, in unserem Gebrauch der Zunge, sei wer du bist. Lebe das konsequent aus, was Jesus Christus aus dir gemacht hat. Aber wenn wir jetzt den Text weiterlesen ab Vers 13, wird sehr deutlich, dass wir bisher in dem Gebrauch der Zunge eigentlich nur über horizontales Verhalten gesprochen haben. Wir haben nur darüber gesprochen, über meine Zunge und wie meine Zunge mit den Menschen um mich herum, was für Worte ich rede, mit den Menschen um mich herum. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir, es liegt noch ein anderes Organ hinter dem Mund und das ist das Herz. Und wir werden nur dann die Zunge bändigen können, wenn wir zuerst einmal das Herzproblem ansprechen. Wir können nur dann die horizontalen Konflikte in Ordnung bringen, wenn wir das vertikale Problem, den vertikalen Konflikt mit unserem Herrn in Ordnung bringen. Ich werde in dem, was ich jetzt über diese nächsten Verse sage, sehr eng einem Artikel von David Paulson folgen. Ich denke, viele von uns sind vertraut mit Büchern von Wayne Mack und von Paul Tripp und David Tripp und wie sie alle heißen. Und Paulson ist ein Mitarbeiter von diesen Seelsorgern, die meines Erachtens sehr gute Seelsorgebücher geschrieben haben. Viele von denen sind auch schon im 3L Verlag erschienen. Kann ich alle sehr wärmstens empfehlen. Und David Paulson hat einen Artikel geschrieben, Getting to the Heart of Conflict, das Herz des Konfliktes angehen, was für mich sehr hilfreiche Einblicke in diese Kapitel gegeben hat. Was hier deutlich wird, wenn wir jetzt die Züchtigung von Konflikten angehen, in dieser zweiten Hälfte heute Abend, ist, dass wir normalerweise unsere Konflikte nur aus unseren persönlich begrenzten Perspektiven angehen. Aber Jakobus gibt uns jetzt in dem, was folgt, einen Einblick darüber, nicht wie wir und unseren Gegenüber die Konflikte beurteilt, sondern wie Gott unseren Streit und unsere Konflikte sieht und beurteilt. Und wir wollen einmal an dieser Stelle fortfahren in Kapitel 4, Vers 1. Wir werden dann später noch zu Kapitel 3, Vers 13 bis 18 zurückkommen. Jakobus stellt für uns hier in Kapitel 4, Vers 1 die Frage in den Raum, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Und wie gesagt, normalerweise geben wir hier nur horizontale Antworten. Warum habe ich Streit mit meinem Ehepartner? Warum gibt es Konflikte mit Geschwistern in der Gemeinde? Wie würden Sie heute Abend diese Frage für sich persönlich in Anspruch beantworten? Und es ist ein sehr komplexes Thema, denn wenn wir im Streit und in Konflikten stehen, spielt vieles mit hinein. Da sind Ängste, da sind Verletzungen, da ist vielleicht Selbstmitleid, da spielt Lästerei mit, spielt mit, dass wir versuchen, vielleicht einander aus dem Weg zu gehen, dass wir versuchen zu fliehen, wir versuchen mit unseren Worten zu manipulieren, die Wahrheit abzudecken. Ja, manchmal spielt sogar in dem, wie wir uns verhalten, Schadenfreude mit. Ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich denke, wir sitzen heute Abend alle hier als Veteranen. Wir haben viel zu viel Erfahrung schon, wie man in Konflikten sich verhält. Sowohl von Geburt an gibt es irgendwo etwas in uns, wo wir uns sündig verhalten. Aber wir haben uns auch im Laufe unseres langen Lebens so einiges abgeschaut. Bei Eltern, bei anderen, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind. Wir haben uns ganz bestimmte Fähigkeiten angeeignet, wie wir uns in Konflikten verhalten. Und so spricht Jakobus heute Abend uns als erfahrene Kämpfer an. Er kommt als Weisheitslehrer und er versucht, dieses Chaos, was wir anrichten mit den Konflikten, in denen wir stehen, einmal zu richten und ein wenig Ordnung hineinzubringen. Und wie es ein Weisheitslehrer auch im Alten Testament tut, wo fängt letztendlich die Weisheit an? Der Beginn der Weisheit ist die Gottesfurcht. Dass wir mitten in der Situation, in der wir stehen, aufblicken zu Gott und sagen, okay, wie sieht Gott jetzt das, was ich mich hier gerade leiste? Wie sieht Gott mein Verhalten? Wie sieht Gott meinen Umgang mit Konflikten und meinen Beitrag zum Streit? Wir müssen also zuerst einmal sehen, was sieht Gott als die Ursache, die hinter meinem Konflikten und meinem Streit steht? Was ist die Ursache, die hinter meinem unrechtmäßigen Gebrauch der Zunge steht? Und nur wenn wir die Ursache betrachten, wie Gott sie sieht, können wir auch die Lösung finden, wie Gott in seiner Weisheit sie uns vor Augen führen will. Und so lasst uns zuerst einmal jetzt anhand von Kapitel 4, Vers 1 bis 5 und Versen 11 bis 12 sehen, was ist Gottes Perspektive von zwischenmenschlichen Konflikten? Kapitel 4, Vers 1, noch einmal die Frage, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Und jetzt geht Jakobus hier ins Tiefe. Er schaut in unser Herz hinein. Und er zeigt uns, wie kein anderer Schreiber im Neuen Testament, was wirklich hinter den Konflikten und dem Streit und dem Gebrauch unserer Zunge steckt. Vers 2 oder Vers 1b. Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Was Jakobus uns hier aufzeigt, ist, Konflikte entstehen dort, wo menschliche Bedürfnisse statt Gott Herr unseres Lebens sind. Wenn es Konflikte in deinem und meinem Leben gibt, dann ist es letztendlich, dass wir unsere Begierden zu unserem Gott gemacht haben, statt dass wir Gott unser Leben beherrschen lassen. Ihr seid Begierung und erlangt nichts. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Nun, das ist sicherlich sehr schwer für uns, sich vorzustellen. Dass tatsächlich hier ein Christ einen anderen Christen ermordet. Haben wir das wirklich hier wortwörtlich zu verstehen oder ist es nur ein sinnbildlich gesprochener Mord und Totschlag? Den haben wir sicherlich schon in unserem Umfeld erlebt. Und Douglas Moo, der einen sehr guten Bibelkommentar über den Jakobusbrief geschrieben hat, muss ich offen sagen, es gibt viele Ausleger, die tatsächlich annehmen, dass es hier tatsächlich unter den Juden Christen Mord und Totschlag gegeben hat. Und das ist in unserer Kultur nicht vorstellbar. Aber in der damaligen Zeit wurde das Menschenleben, hatte noch einen ganz anderen Stellenwert. Und so schwer es ist für uns vorzustellen, könnte es tatsächlich sein, dass es hier zu physischen Mord und bitteren Kämpfen gekommen ist. Ich denke, das trifft nicht auf uns heute zu, aber sehr wohl finden sinnbildliche Morde und Kämpfe statt in unseren Konflikten. Nun, wie beantwortet Jakobus die Frage, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Bevor wir zur Antwort kommen, können wir vielleicht einmal festhalten, was er nicht sagt. Er sagt nicht, du und ich sind in Konflikten verbunden, weil die andere Person ein absoluter Hornochse und Tölpel ist. Das ist nicht das Problem. Er sagt auch nicht, dass das Problem des Zorns ein Problem von Hormonen ist, die uns einfach durchbrennen lassen. Er redet hier auch nicht von einem Dämon des Zorns, der dich bewohnt. Er redet hier nicht von einem Aggressionsgen, was die Menschen heutzutage einmal haben aufgrund von Evolution, der Entwicklung der Evolution. Er redet hier auch nicht von dem Einfluss unseres Elternhauses, dass wir einen zornigen Vater gehabt haben und deshalb uns einfach dieses Verhalten angeeignet haben. Er redet nicht davon, dass tiefschürfende Grundbedürfnisse einfach nicht erfüllt werden und wir deshalb kämpfen müssen. Er redet auch nicht davon, dass wir in Konflikten und Streit stehen, weil wir heute Morgen einfach mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen sind. Oder weil wir einen schweren Tag bei der Arbeit hatten. Das ist nicht der Grund für den Streit und den Kampf, den es in unserem Leben gibt. Laut dem, was der Weisheitslehrer Jakobus hier uns vor Augen führt. Nein, was ist die Antwort, die Jakobus gibt? Er sagt, du kämpfst, weil Bedürfnisse in dir gegeneinander ankämpfen. Du willst etwas, aber bekommst es nicht. Das Bild, was uns hier vor Augen geführt wird, ist das Bild eines Belagerungskampfes. Die belagernde Armee gräbt einen Schützengraben rund um die Stadt. Und jetzt sind da unsere Bedürfnisse, die sich bedroht fühlen. Die sich eingeengt fühlen, die diesen Schützengraben, diese Belagerung von Bedürfnissen anderer Menschen einfach nicht ertragen können und die zurückkämpfen. Wir können es vielleicht mal wie folgt veranschaulichen. Axel kommt geschafft von der Arbeit nach Hause. Er freut sich einfach auf einen ruhigen Abend, auf einen gemütlichen Abend, am besten alleine im Wohnzimmer sitzen, in der Hoffnung, dass der Rest der Familie irgendwo anders chillt und ihn in Ruhe lässt. Er hatte seinem Sohn Moritz morgens, als er zur Arbeit gegangen ist, noch gesagt, bis heute Abend will ich, dass dein Zimmer aufgeräumt ist. Nun, Tatsache ist, dies war der erste Nachmittag, der erste Tag, an dem Moritz mal keine Hausaufgaben oder Schulstress hatte. Und so hatte er sich gefreut, dass er nach der Schule einfach nach Hause kommt und mit seinem Freund Max Tischfußball spielt und laut Musik hört und einfach mal ein bisschen das Leben genießt. Und jetzt kommt Axel nach Haus. Und er schreit seinen Sohn an, ohne große Zurückhaltung und sagt, warum ist dein Zimmer nicht aufgeräumt? Und mach diese Musik leise und mach die Tür zu und sei leise. Und Moritz schreit seinen Vater an und sagt, du Freak, musst du mich so versuchen zu kontrollieren? Musst du über alles in meinem Leben herrschen? kann ich nicht einmal einen Nachmittag mit meinen Freunden genießen? Und die Atombomben fliegen. Was ist hier in dieser Situation abgelaufen? Es ist ein Vater, der ein Bedürfnis hat, dass sein Sohn ihm gehorcht, dass sein Sohn endlich sein Zimmer aufräumt, dass er einfach mal einen ruhigen Abend hat. Und er fühlt sich sehr bedroht. Er fühlt sich sehr bedroht in seinen Bedürfnissen in diesem Moment, wo er sieht, dass das Zimmer nicht aufgeräumt ist. Und dass anscheinend extrem viel Lärm aus dem Zimmer seines Sohnes kommt. Sein Sohn fühlt sich extrem bedroht, dass sein Vater ihn immer nur kontrollieren will. Und dass das, was er sich so erhofft hatte für diesen Tag, einmal einfach nur Spaß zu haben mit seinem Freund, jetzt hier innerhalb von einer Minute zu Ende sein könnte. Nun, Tatsache ist, das sind alles gute Bedürfnisse, dass ein Vater will, dass sein Sohn gehorcht, dass Ordnung im Haus herrscht und es ist nichts daran auszusetzen, dass man einfach mal einen gemütlichen Abend verbringt. Es ist nichts daran auszusetzen, dass man einfach mal Spaß hat bei Spiel und lauter Musik. Aber in diesem Moment, wer herrscht? Vater und Sohn sind beherrscht von ihren Begierden. Und hier sehen wir, wo das Problem des Konfliktes aufkommt. Denn in dieser Situation hätte sowohl der Vater als auch der Sohn sagen können, nein, ich will, dass die Worte, die aus meinem Mund kommen, beherrscht werden von Gott. Beherrscht werden von seiner Weisheit. Beherrscht werden von seiner Fürsorge für mich. Ich will, dass meine Zunge unter der Herrschaft Gottes steht und Frieden stiftet. Aber beide, Vater und Sohn, haben in diesem Moment entschieden, nein, nicht Gott soll Herr meines Lebens sein, sondern meine Bedürfnisse sollen mich beherrschen. Es ist nichts falsch daran, ein geselliges Frühstück zu haben, statt meiner Frau zuzuhören. Wie sie jetzt versucht, ihr Herz mir auszuschütten. Es ist nichts daran falsch, einen schönen Einkaufsbummel zu machen, statt meinem Mann zu helfen am freien Tag, wo er trotzdem noch im Büro arbeiten will. Es ist nichts Falsches daran, einfach mal versuchen, die Seele baumeln zu lassen, statt noch einen weiteren Dienst in der Gemeinde anzunehmen. Aber die große Frage ist, beherrschen diese Bedürfnisse, beherrschen diese Dinge, worauf ich jetzt Lust und Laune habe, beherrschen sie mich. Wer ist Herr meines Lebens? Und in dem Moment, wenn meine Erwartungen, meine Bedürfnisse und meine Wünsche sich so sehr festkeilen, dass ich nicht anders kann, als jetzt unter Bedrohung gegen die Bedürfnisse der anderen anzugehen, dann werden sie zur Sünde. Und wir sehen, das allererste Gebot, was Gott uns gegeben hat, wird in diesem Moment gebrochen. Denn in diesem Moment habe ich andere Götter neben Gott. So fundamental ist das Problem der Konflikte, die wir angehen. Wir brechen das allererste Gebot. Wir machen uns andere Götter neben Gott und wir sagen nicht Gott, du sollst meinen Mund, mein Herz beherrschen, sondern diese Dinge, diese Bedürfnisse sollen mein Leben beherrschen. Das ist die Erklärung, die Jakobus hier gibt, warum wir in Konflikten in unserem Leben stehen. Und so sollten wir, wenn wir heute Abend einmal die unterschiedlichen Konflikte, in denen wir uns befinden, vor Augen führen, sollten wir uns die Frage stellen, wer ist Herr in meinem Leben? Sind es meine Bedürfnisse oder ist es Gott? Und hier sehen wir auch, warum die Zunge und der Gebrauch der Zunge direkt aus der Hölle kommt. Hier sehen wir, warum, wie wir jetzt später heute noch sehen werden, die irdische Weisheit als eine teuflische Weisheit beschrieben wird. Hier sehen wir, warum wir gleich in Kapitel 4, Vers 7 aufgefordert werden, dem Teufel zu fliehen. In diesem Moment, wo wir von unseren eigenen Bedürfnissen beherrscht werden, statt von Gott, gleichen wir dem Teufel in seinem Verhalten. Es ist ein letztendlich teuflisches Verhalten. Äußerlich sieht es nur aus, als ob es ein horizontales Problem ist zwischen mir und meinem Nächsten, aber in Wirklichkeit, so wie Gott es betrachtet, verhalten wir uns in diesem Moment nicht im Ebenbild Gottes, sondern verhalten wir uns eher im Ebenbild des Teufels. Wir haben noch zwei weitere Punkte, wo aus der göttlichen Perspektive unsere zwischenmenschlichen Konflikte beleuchtet werden. Aber ich denke, wir sollten an dieser Stelle einmal durchatmen und dann wenden wir uns Kapitel 4, Vers 4 zu.